Trauerarbeit ist so, ja, so vergleichbar wie so eine mega lange Wanderung, ne? So wie so ein Mammutmarsch irgendwo ins Leben, so haben wir es damals definiert, wo du am Anfang denkst, wie soll ich das jemals schaffen? Ich finde das immer wieder toll, wenn die Männer dann für sich erkennen, ey, irgendwie, ich komme allein nicht mehr weiter oder ich versuche mal was Neues. Weil es kommen jetzt natürlich auch Generationen an Männern nach, die mit Gefühlen ja ganz anders umgehen. Da muss man ja ganz klar sagen. Ich erlebe doch schon den einen oder anderen, auch in meiner Arbeit, die jünger sind, die kommen und die da ein bisschen mehr einen Draht zu sich selber haben. Die zumindest mal sich Hilfe holen, was ja auch schon mal der erste Schritt immer ist. Und zu sagen, ich habe da ein Thema, ich will darüber reden, ich mache da mal was. Also wir haben, glaube ich, so ein Stück weit in Deutschland auch verlernt zu trauern oder beschäftigen uns mit dem Thema Tod ja gar nicht mehr so richtig. Mit dem Moment, wo wir geboren werden, ist es halt klar, wir werden auch irgendwann sterben. Ja, und dass das Leben endlich ist. Sich einbringen als Mann, gerade auch in der Beziehung, aber auch in der Beziehung mit dem Kind, das ist so wichtig und nicht irgendwie so als Entlastung für die Frau, sondern einfach, weil es so ist, ne? Weil ich ein Mann bin, weil ich die Verantwortung habe, wenn ich eine Beziehung habe, dass ich die mitpflege. Das ist die Verantwortung, wenn wir eine fairere oder gerechtere Zukunft haben wollen, auch für unsere Töchter und für unsere Kinder, dann liegt es auch an uns, da ein bisschen was zu tun. Und genauso wie jetzt drüber zu reden.
Herzlich willkommen bei Gefühlt Mann, dem Podcast für mehr moderne Männlichkeit. Über Männerthemen, Männer, die Themen haben und Themen, die Männer betreffen. Schon lange bin ich auf der Suche nach einem Mann, mit dem ich in diesem Podcast über Trauer sprechen kann. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es uns Männern manchmal fällt, uns für die eigene Trauer zu öffnen. Und als ich neulich Manuel Wienkamp bei der WDR-Lokalzeit entdeckt habe, war mir klar, den fragst du für deinen Podcast an. Da ging es in einem TV-Beitrag um die Trauerkombüse in Siegen, die Manuel mit anderen Männern organisiert. Was das genau ist, darüber haben wir natürlich in dieser Folge gesprochen. Den Beitrag habe ich dir übrigens in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Manuel ist, wie er selbst sagt, absoluter Familienmensch, Papa und Ehemann. Außerdem ehrenamtlicher Trauerbegleiter, Life-Coach und psychologischer Berater. Wir sprechen also über das Thema Sterben und Trauer. Wer von euch jetzt denkt, dass es eine düstere und traurige Folge wird, den kann ich beruhigen. Ich finde, es ist ein sehr lebendiges Gespräch. Ein Gespräch, in dem wir viel über Manuels Arbeit als Trauerbegleiter erfahren und darüber, wie wichtig es ist, dass wir Menschen mehr Räume schaffen, in denen wir unsere Trauer leben und erleben können. Hier besonders im Fokus Trauer bei Männern. Später im Gespräch reden wir auch darüber, was Manuel unter einer modernen Männlichkeit versteht und welche Rolle seine kleine Tochter dabei spielt. Warum das Wandern so wichtig ist, vielleicht gerade für uns Männer, auch darüber reden wir. Am Ende habe ich Manuel dann mit meinen drei letzten Fragen ordentlich zum Nachdenken gebracht. Zum Beispiel, als ich ihn gefragt habe, wann er im Leben so richtig mutig gewesen ist. Übrigens, wir haben uns an einem ganz besonderen Ort für dieses Gespräch getroffen, weshalb es hin und wieder mal ein paar Nebengeräusche gibt, die aber nicht weiter stören sollten. Ein bisschen Vogelgezwitscher wird diese Folge daher auch begleiten. Vielleicht magst du mir ja mitteilen, wie dir diese neue Folge Gefühlt Mann gefallen hat. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, fühl dich gut mit Manuel Wienkamp. Ja, wir sitzen an einem besonderen Ort hier. Du hast gesagt, du warst noch nie hier.
Stimmt.
Ja, wir sitzen auf dem Melatenfriedhof in Köln.
Mhm, wunderschön hier.
Was hast denn du gedacht, als ich dir geschrieben habe, lass uns auf dem Friedhof treffen?
Ich habe ganz kurz mal innegehalten, habe aber dann auch gedacht, ja gut, passt aber irgendwie auch zum Thema.
Mhm. Ja genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe in der Vorrecherche so ein bisschen mehr angeguckt, wer du bist, was du machst. Komm gleich noch dazu, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin, das hatte ich dir ja damals geschrieben. Ich habe mich gefragt, wenn wir zwei uns jetzt hier so getroffen hätten, also ich hätte hier auf der Bank gesessen und du hättest auch kurz Päuschen gemacht und wir wären ins Gespräch gekommen und ich hätte dich gefragt, wer bist du? Dann hättest du wahrscheinlich erstmal gesagt, ich bin der Manuel.
Mhm.
Was hätte ich dann noch von dir gehört?
Also ich finde das immer schön, wenn man gefragt wird, was man so macht und wer man ist, dass man sich vorstellt. Oder ich stelle mich dann immer erstmal vor, Manuel, Mensch, Papa.
Ach, also,
weil das, ich finde, so, da sind so die grundlegenden Sachen, die mich eher ausmachen als vielleicht das Berufliche.
Mhm.
Was natürlich aber auch immer eine Rolle steht, spielt. Ich arbeite als Coach und Berater, bin selbstständig, bin verheiratet, habe eine 5-jährige Tochter und wir leben zusammen am Dorf. Und ansonsten bin ich ein bisschen noch im Ehrenamt aktiv jetzt.
Genau, hier fliegt gerade ein Hubschrauber lang. Ja, vielleicht die den Melaten-Friedhof nicht kennen, wir sitzen in der Innenstadt von Köln. Also genau. Drinner geht's quasi gar nicht. Deshalb, ja, ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche. Jetzt kommt der Friedhofsgärtner.
So viel zum Thema guter Platz.
Ich bin über dich aufmerksam geworden durch einen Beitrag in der WDR-Lokalzeit. Mhm. Und da ging es um die Trauerkombüse. Und ich habe das nebenbei geschaut und dann das Wort gehört und dachte, Trauerkombüse? Also erstmal Kombüse habe ich an Schiff gedacht, ich habe an Kochen, an Essen gedacht und dann Trauer. Und im ersten Moment habe ich gedacht, hä, was ist das denn? Habe direkt den Ton lauter gemacht. Und vielleicht kannst du mal in 2, 3 kurzen Sätzen erklären, was die Trauerkombüse ist.
Also dann haben wir marketingmäßig ja schon mal alles richtig gemacht, wenn wir Neugier bei dir geschaffen haben. So war es aber nicht so. Es war einer unserer Ehrenamtlichen. Also ich bin ehrenamtlicher Hospizbegleiter und Trauerbegleiter. Und wir haben ein Angebot geschaffen mit der Trauerkombüse, wo wir es gerade speziell jetzt Männern ermöglichen wollen, um Verluste zu trauern. Aber das nicht nur, ich sag mal, still wie in so einem normalen Trauercafé vielleicht, wo man an einem Tisch sich gegenüber sitzt, sondern wo man ja ins Handeln kommt, wo man was macht, wo man am Ende aber auch ein Ergebnis hat und eine schöne Zeit einfach zusammen verbringen kann. Und das war sowas, wo wir ein neues Angebot schaffen wollten und das haben wir dann Trauerkombüse genannt und da haben wir jetzt praktisch den ersten Durchgang hatten wir gestartet im Winter letzten Jahres und sind dann jetzt im Frühjahr fertig geworden. Jetzt geht es im September wahrscheinlich wieder weiter, weil wir gesagt haben, über den Sommer wird wahrscheinlich weniger Zulauf sein und das lassen wir dann erstmal.
Also was mich natürlich besonders angesprochen hat, ist, dass ihr es, soweit ich das verstanden habe, ausschließlich für Männer macht.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, trauern Männer denn wirklich anders als Frauen?
Ja, also jetzt so eine Allgemeingültigkeit irgendwie zu finden, ist immer schwierig. Ne? Wir sind ja alle ein Stück weit verschieden, aber es ist schon deutlich, dass Männer, zumindest mal auch die Männer, die jetzt bei uns im Trauercafé waren, anders trauern. Ne? Da waren, ich sag mal, Altersschnitt, da waren 3 über 60 dabei und der andere war irgendwie Mitte 50. Das ist noch eine andere Generation Mann als du oder ich vielleicht. Ne? Ich sag mal, mit Mitte 30 beziehungsweise Anfang Mitte 40. Und da ist es ganz oft noch so, dass eine Prägung irgendwo stattgefunden hat. Ja, ne, dass über Gefühle nicht gesprochen wird. Ne? Mhm. Das haben die Kinder vorgelebt bekommen, das haben sie mitbekommen. Man darf auch natürlich auch nicht vergessen, da ist ganz oft eine Generation davor noch, ne, die den Krieg erlebt haben, die furchtbarste Sachen erlebt haben und wo auch nicht über Gefühle gesprochen wurde in der Regel, was man ja oft eigentlich auch gut nachvollziehen kann, dass da Traumatisierungen entstanden sind, aber nie aufgearbeitet wurden und das natürlich auch ein Stück weit immer so weitergegeben wird. Deswegen, wir würden sagen, Männer trauern schon anders, wenn sie nicht gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen. Also ich würde es mit dieser Einschränkung machen. Und natürlich haben wir auch schon drüber gesprochen, leben ja so in einer Welt, wo, ich sag mal, die Männer, die so ein bisschen diese Härte ausstrahlen, hier auf dicke Hose machen und so, ne, wo ein Mann ist, sage ich jetzt mal extra so ein bisschen übertrieben, ja, dass der vielleicht anders wahrgenommen wird, eine andere Wertschätzung irgendwie erfährt, statt der Mann, der offen über Gefühle redet und auch ganz klar in den Austausch damit geht.
Mhm. Hat Trauern mit Mut zu tun?
Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Weil es ist ja ein bewusstes Beschäftigen mit dem Schmerz. Mhm. Ja, du kannst dich auch ablenken, du kannst auch versuchen, darüber wegzugehen. Mhm. Geht auch, ist auch eine Strategie. Mhm. Versuchen ja auch viele. Deswegen sind wir froh, wenn wir dann Männer finden, die wir frühzeitig oder andersrum, die frühzeitig für sich ja auch erkannt haben, ich will was tun. Ne? Die kommen ja zu uns. Also wir machen klar das Angebot. Aber wenn die nicht kommen würden, ne? Also die machen sich auf den Weg, aktiv was zu tun und was zu verändern. Ja, also ich finde das immer toll, aber es bedarf Mut, ja. Mhm. Du stellst dich dem Schmerz.
Wie finden die denn diesen Mut? Also ich kann mir vorstellen, ich habe in dem Beitrag von der Lokalzeit, hat ein Herr gesprochen, der sagt, ich habe meine Frau verloren nach 40, 45 Jahren Ehe. Das fand ich noch ganz süß. Er hat gesagt, ich mache hier immer Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln, weil das hat meine Frau gehasst. Das mochte sie überhaupt nicht. Und das war schon fast so ein bisschen ein Schmunzler, ne? Weil er dann auch sagte, naja, seitdem sie nicht mehr da ist, mache ich mir die jede Woche, weil ich das irgendwie so gerne mag. Aber gerade bei ihm habe ich gedacht, weil du gerade sagtest, das ist auch eine andere Generation, die haben vielleicht selber sogar noch den Krieg erlebt oder eben wurden erzogen von Eltern, die den Krieg erlebt haben. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn du jahrzehntelang so und so erzogen wurdest, aufgewachsen bist, diesen Mut überhaupt zu finden. Also der ist bestimmt da, aber der ist ja von diesen ganzen Erzählungen, wie du zu sein hast, gerade als Mann, wird das ja auch enorm überlagert. Da müssen ja enorm viele Schichten drüber sein, nicht nur beim Mut, ja auch bei anderen Gefühlen oder bei anderen Denkmustern. Aus deiner Erfahrung, wie finden die Männer, die zu euch kommen, wie finden die euch? Damit meine ich jetzt nicht, ja, die googeln das oder hören vom Hospiz, von der Hospizhilfe Siegen, ist es ja, glaube ich. Wir haben so ein Angebot, die müssen ja erstmal dieses Intrinsische haben, dass sie sagen, ich möchte da jetzt was tun. Was glaubst du, wie die da hinkommen?
Ich muss einschränkend sagen, das ist natürlich nicht für jeden was. Ne? Wir sind gestartet mit, ich glaube, 5 Männern. 2 haben uns nach dem ersten oder zweiten Termin dann verlassen. Die sind nicht wiedergekommen, weil so die Rückmeldung war, dass nicht das Richtige für sie war. Also es kann auch nicht jeden abholen. Aber ich denke, es ist eine zusätzliche Möglichkeit, in die Trauer oder mit der Trauer zu arbeiten. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Macht ja nichts, alles gut. Naja, mich interessiert, wie diese Männer, wie sie zu euch finden im Prinzip. Ja. Ne?
Also, das ist eine gute Frage. Letztendlich eint sie natürlich einmal dieser große Schmerz und aber ganz oft auch das, was sie uns alle immer wieder gespiegelt haben, dass sie das ihrem Umfeld, so, sie haben immer das Gefühl, sie können sich ihrem Umfeld nicht mehr zumuten. Mhm. Ne? Das ist jetzt ein halbes Jahr her, das ist jetzt ein Jahr her, jetzt muss man doch mal langsam damit klarkommen. Mhm. Guck mal, andere haben das doch auch geschafft. Wieso hängt das denn bei dir noch so? Ne? Die finden sich oder ja, werden ganz oft damit konfrontiert, mit ihren Gefühlen, die sie haben. Ja, nach dem Motto, jetzt komm doch mal wieder in Gang. Ne? Jetzt geht doch mal wieder weiter. Ne? Die werden gar nicht wahrgenommen in ihrem Schmerz, so tief der auch ist. Und alle Männer, die jetzt da waren, da sage ich halt auch nicht zu viel, die haben alle ihre Partnerinnen verloren. Mhm. Ne? Und das nach 30, 40, 50 Jahren Ehe. Und das ist ja eine ewig lange Zeit. Ich bin 44, ne? Also ich werde 50 Jahre mit meiner Frau verheiratet sein, gar nicht mehr schaffen, zeitlich so. Mhm. Was da für ein Riesenteil aus dem Leben wegbricht. Ne? Da bricht nicht nur die Partnerin weg oder die Ehefrau, da bricht ein halbes Leben ja irgendwie weg. Ne? Wenn man sich so lange kennt, die ganzen Abläufe, alles, es bestand ja immer nur aus zu zweit. Mhm. Und auf einmal musst du dich komplett neu sortieren und musst auf einmal wieder... ja, neu, aber alleine halt deinen Weg gehen. Mhm. Das ist halt unheimlich schwierig und ich finde das immer wieder toll, wenn die Männer dann für sich erkennen, ey, irgendwie, ich komme allein nicht mehr weiter oder ich versuche mal was Neues. Und sie treffen da bei uns, das ist das Gute, auf andere Männer, ne, die genau das Gleiche auch erleben, dass ihnen so ein bisschen die Gefühle, vielleicht noch nicht mal in böser Absicht, ne, viele können mit Trauernden ja auch gar nicht richtig umgehen, ja, ihnen die Gefühle so ein bisschen abgesprochen werden nach dem Motto, stell dich nicht so an. Mhm. Das sagt vielleicht keiner, es wird ein bisschen anders formuliert, aber...
Ja, was man auch oft hört, na, jetzt ist ja schon ein Jahr rum, jetzt muss er sich ja mal langsam zusammenreißen.
Genau. Ne? Dabei ist es ja interessant, in der Trauerarbeit früher, ne, wurde den Menschen ja ein Trauerjahr zugesprochen praktisch. Ne? Mhm. Dass sie ein Jahr lang, meine Oma wollte fast noch, als der Opa gestorben ist, ein Jahr lang irgendwie schwarz tragen. Hat es ein paar Monate gemacht, aber wurde auch da schon wieder komisch angeguckt. Ne? Mhm. Also wir haben, glaube ich, so ein Stück weit in Deutschland auch verlernt zu trauern oder beschäftigen uns mit dem Thema Tod ja gar nicht mehr so richtig. Wir leben in so einer Alles-muss-rosa-rot-sein-Gesellschaft und verschließen eigentlich die Augen so ein Stück weit davor. Ich finde es halt schade, weil mit dem Moment, wo wir geboren werden, ist es halt klar, wir werden auch irgendwann sterben. Hm. Ja, und dass das Leben endlich ist.
Du hast gerade gesagt, wir haben das verlernt zu trauern oder über den Tod zu reden. Findest du denn, dass das mal besser geklappt hat?
Also,
vielleicht nicht zu unseren Lebzeiten oder meinst du noch früher?
Also du darfst nicht vergessen, früher war es ja so, dass viele Leute sogar noch ein paar Tage zu Hause aufgebahrt wurden. Mhm. Ne? Und heute können die Leute ja nicht schnell genug abgeholt werden. Dabei gibt es diese Möglichkeit immer noch. Mhm. Ne? Auch die Rechtsprechung erlaubt das sogar. Mhm. Deswegen, also ich habe schon das Gefühl und so, was ich auch von anderen Menschen, die auch schon älter sind, so, die haben gesagt, nee, früher war das doch vollkommen normal. Nee, da habe ich den Opa noch angekleidet oder so. Nee, dann habe ich noch das gemacht. Nee, wir haben den noch gewaschen oder so. Mhm. Ich glaube schon, dass da so ein Stück mehr, ja, oder dass die Distanz sich noch ein bisschen mehr vergrößert hat zum Thema Tod und Trauer, als es vielleicht früher schon war.
Mhm. Wie wurde in deiner Familie mit Trauer umgegangen?
Das ist ganz witzig, weil das auch so ein bisschen der Ansatzpunkt ist, wie ich zu der Trauerarbeit gekommen bin. Mein Opa ist vor, jetzt muss ich überlegen, 4 Jahren gestorben. Dieses Jahr zum 4. Genau. Der war eine kurze Zeit im Krankenhaus, aber hatte immer auch viele Leute um sich rum. Ne? Also er war nie irgendwie groß alleine, obwohl er auch nicht mehr viel dann nachher mitgekriegt hat. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, Boah, Wahnsinn, ey. Guck mal, wir sind keine Riesenfamilie, aber trotzdem guckt immer einer und so vieles in der Familie vielleicht auch nicht geklappt hat, aber da haben wir irgendwie einen Konsens dann auch gefunden. Und das war für mich so die Entscheidung zu sagen, okay, das darf in einem Land wie Deutschland ja eigentlich gar nicht anders sein. Ne? Mhm. Wir sind so ein modernes, reiches Land an allen möglichen Sachen. Warum sterben noch Menschen noch ganz alleine irgendwie, werden anonym beerdigt oder. Mhm. Oder müssen halt auch allein mit ihrer Trauer irgendwie so zurechtkommen. Mhm. Deswegen, wie bin ich da mit der Trauer umgegangen? Also für mich, ich habe mich schon lange mit dem Thema Trauer beschäftigt, aber das war so diese Initialzündung, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt diese Ausbildung, weil es mich immer irgendwie interessiert hat. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der große Friedhofgänger gewesen oder so, der sich gerne da aufhält und nach Grabsteinen sucht oder sonstigen Sachen, aber kann es gar nicht genau sagen. Es war irgendwas tief drin, wo ich gesagt habe, irgendwann will ich das mal machen. Und dann habe ich es immer aufgeschoben und dann kam dieser Zeitpunkt. Und eine Woche, nachdem mein Opa gestorben ist, ist mein Bruder dann auch noch gestorben. Also wir hatten dann praktisch so peu à peu direkt zwei Beerdigungen hintereinander und so. Mhm. Und war aber vorher schon auf einigen Trauerfeiern. Mhm. Deswegen, also ich komme damit ganz gut klar, meine ich zumindest mal. Mhm. Ich verstehe aber auch, wenn es Menschen nicht können. Weder mit der eigenen Vergänglichkeit umgehen können, noch mit dem Thema Sterben oder Trauer. Mhm. Also weil es einfach, ja, wehtut. Es ist ein schmerzhaftes Thema und da neigen wir Menschen ja gerne dazu, das wegzuschieben. Was ja auch erstmal ein normaler Reflex ist.
Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte, Angst vor dem eigenen Tod zu haben, ist auch ein bisschen egoistisch.
Oh, da muss ich auch kurz drüber nachdenken.
Da muss man gut drüber nachdenken. Ja. Ich denke da auch schon sehr, sehr lange drüber nach, ja, seitdem ich das gehört habe. Kann das ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also es ist ja so dieses, ja, dann bin ich ja nicht mehr da.
Ja.
Ne? Was denkst du dazu?
Puh. Also ich finde es erstmal grundsätzlich okay, egoistisch zu sein ein Stück weit. Ne? Ich habe in meiner Arbeit als Coach viele Menschen immer da, die sich immer um andere kümmern. Ne? Mhm. Aber viel zu wenig um sich. Mhm. Und da ist Egoismus eigentlich ganz gut. Eine gute Dosis oder eine gute Menge, sagen wir es mal so. Ne? Dass man auch sich abgrenzt und auf die eigenen Bedürfnisse guckt. Und ja, klar, das ist ja auch das eigene Bedürfnis. Ne? Die Angst irgendwie vor der Endlichkeit. Ja, aber egoistisch. Da muss ich noch häufiger drüber nachdenken, glaube ich. Aber der ist gut, den muss ich mir merken.
Ich habe noch so ein bisschen gedacht dann in dem Zusammenhang, dass es ja auch, wenn man es ein bisschen positiver ausdrücken möchte, dass man so sehr am Leben hängt, dass man halt einfach nicht gehen will.
Ja. Ne?
Also, dass man auch deshalb Angst hat oder sich deshalb denkt, oh nee, komm, so 10 Jährchen hätte ich gern noch. Ne? Also, wenn ich mich heute mit meiner Mitte 80-jährigen Oma unterhalte, wird es von Jahr zu Jahr, wie soll ich sagen, es gibt ja das Wort lebensmüde, was wir ja oft verwenden bei Menschen, die sich ja suizidieren wollen, die nicht mehr leben möchten, also so ganz vehement nicht mehr leben möchten. Ich habe das gerade bei älteren Menschen aber schon sehr, sehr oft erlebt, dass sie einfach des Lebens müde werden. Und also für mich ist dieser Begriff lebensmüde gar nicht so negativ behaftet, ehrlich gesagt, weil ich müde werden auf irgendeine Art und Weise was Schönes finde. Mhm. Ne, so dieses Gefühl, ich liege abends im Bett, ich werde müde, wobei man natürlich nicht das Einschlafen abends im Bett mit dem Sterben vergleichen sollte. Aber das war für mich immer so eine kleine Verbindung, wo ich dachte, ja, kann man auch verstehen, dass Menschen irgendwann ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben sagen, es war alles gut so oder ich habe das alles gut gemeistert. Ich erinnere mich an den Opa meiner Partnerin, der immer gesagt hat, ich werde im Urlaub in der Sonne mit Sandalen auf dem Fahrrad einfach tot umfallen.
Okay.
Er saß nicht auf dem Fahrrad, aber es ist tatsächlich im Urlaub passiert. Und das sind dann irgendwie so Dinge, wo ich denke, ja, das hat doch was Schönes, wenn man sich das so, ich würde schon fast sagen, aussuchen kann.
Ne? Aber sind wir nicht da wieder im Bereich des Egoismus? So ein Stück weit, dass wir dann irgendwo sagen, das Leben muss toll sein in dieser Gesellschaft und das Sterben muss am besten auch noch toll sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist es eigentlich auch scheiße gewesen. So. Dass wir so gar nicht mehr mit Widrigkeiten richtig umgehen können. Mhm. Ne, wir wünschen uns alle einen schnellen Tod. Also mir geht es ja genauso, wenn ich sage, irgendwann muss ich dann mal sterben. Klar, ne, am liebsten.
Soll schnell gehen.
Zack, genau. Mhm. Aber wie viele Menschen sterben denn wirklich so? Mhm. Ne, wie viele sterben bei Verkehrsunfällen? Oder.
Mhm.
Ne, oder leiden Jahre, Jahrzehnte lang unter irgendwelchen schweren, lebensverkürzenden Krankheiten.
Mhm.
Das ist ja eher so die Realität.
Ja, das stimmt. Wenn du sagst Leiden, diese Männer, die zu euch kommen in die Trauerkombüse, gibt's da einen Querschnitt, wo man sagt, die haben jetzt alle mindestens ein Jahr lang getrauert, oder gibt es da auch welche, die das teilweise schon seit 10 Jahren mit sich tragen oder sowas?
Nee, aber die wären auch willkommen gewesen. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir grenzen das gar nicht ein. Mhm. Es geht auch gar nicht darum, die Partnerin zu verlieren, sondern es kann ein Kind, es kann ein Freund, es kann ein Familienmitglied sein, es kann Mutter, Vater, sonst was sein. Also das möchten wir gar nicht so eingrenzen, weil Trauer ja so individuell ist. Ne? Mhm. Jeder trauert anders und jeder braucht mehr oder weniger Zeit, um damit irgendwie einen Abschluss zu finden für sich oder das zu integrieren in sich und sein Leben. Bei den Männern, die jetzt da waren, bei dem einen waren es, glaube ich, so ein halbes Jahr her, bei dem anderen schon ein Jahr und bei dem dritten ja irgendwie so anderthalb Jahre. Also bei den dreien, die zum Schluss dann auch immer noch da gewesen sind. Mhm. Genau.
Ich habe selber Menschen in meinem Umfeld, teilweise aus meiner Generation, teilweise jünger, teilweise deutlich älter, bei denen ich so feststelle, dass sie ihrer Trauer, weil vielleicht wirklich nahe Angehörige verstorben sind, es einfach nicht schaffen, einen Raum zu geben. Also weder einen zeitlichen noch einen emotionalen, einen gefühlvollen. Und ich mich dann auch so als Mensch, der diesen Menschen wiederum nahesteht, auch immer in so einer Position befinde, wo ich denke, was kann ich denn für dich tun? Kann ich darüber mit dir reden? Kann ich dir sagen, hey, heute darfst du mal bei mir weinen? Gerade wenn es um die Männer geht, habe ich gemerkt, wenn man denen die Absolution gibt, sozusagen, hey, du darfst weinen bei mir, dann hilft das manchmal tatsächlich. Was kann das aus deiner Erfahrung jetzt mit einer Trauerarbeit mit Menschen machen, die diese Trauer überhaupt nicht zulassen, in Klammern können?
Das ist natürlich schwierig, ne? Wenn sie es nicht zulassen können, ist die Frage, wollen sie es vielleicht auch nicht zulassen, also nicht aufmachen, dieses Thema, wollen sie es einfach, ja, ist das ihr Umgang damit, sagen wir es mal so, ich will das auch gar nicht bewerten, ne? Weil das einfach auch nachvollziehbar ist, wenn einer nicht drüber reden möchte. Das kann halt auch funktionieren, die Frage ist halt nur, wenn es langfristig immer noch ein Thema ist, also nicht mal im Alltag wirklich massiv eingeschränkt bin, dann müsste man halt mal gucken, ob man sich vielleicht wirklich professionelle Hilfe holt. Aber auch da ist wieder so ein Graubereich, wo man sagt, okay, es gibt zwar die pathologische Trauer jetzt mittlerweile, aber auch da, ne, also in unserer Ausbildung haben viele unserer Ausbilder dann auch gesagt, seid vorsichtig damit, ne? Trauer braucht Zeit, das kann auch mal ein Jahr, das kann auch zwei dauern und das ist nicht immer direkt pathologisch. Ne? Das hast du diese medizinische Betrachtungsweise praktisch auf der einen und die wirklich mit vielen Menschen schon gearbeitet haben, auf der anderen Seite. Helfen kann auf jeden Fall, was du machst. Ne? Kann ich für dich da sein? Darf ich für dich da sein? Gibt es was du jetzt gerade brauchst? Mhm. Ne? Und nichts finde ich persönlich ist schlimmer als Ratschläge. Ne? Mhm. Irgendwelche dummen Sachen, so nach dem Motto, mach doch mal das und dann wieder funktioniert.
Lach, ne? Doch mal wieder.
Lach doch mal wieder, geh doch mal raus. So, ne? Das ist ja, die Idee dahinter ist ja vielleicht gut, aber es ist halt schlecht gemacht.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja, genau. Ja, ja, und ich gehe halt über die Bedürfnisse des jeweiligen heraus, weil ich sie ja in dem Moment auch gar nicht kenne. Ne? Aber den Raum geben, wie du es gemacht hast, zuhören, möchtest du vielleicht reden, das Angebot machen. Mhm. Und dann aber auch nicht selber die Frage direkt wieder beantworten, ne? Sondern mal Raum geben, sich zu öffnen. Und das kann, deswegen haben wir ja die Idee mit der Trauerkombüse gehabt, halt auch bei was anderem sein. Neben der Trauerkombüse gibt es noch die Trauerwanderungen, die wir haben. Mhm. Da wandern wir gemeinsam und es kann sein, dass einer der Gäste 2 Stunden dabei ist und kein Wort gesagt hat. Und das ist okay. Mhm. Aber dadurch, dass wir so in Bewegung sind, ne, hört er die Geschichten der anderen vielleicht.
Und hat vielleicht auch viel mit sich selbst gesprochen.
Genau. Und es fällt aber nicht auf, als wenn du in so einer Gruppe sitzt am Tisch, wo irgendwie einer von denen dann nicht redet und man so selber dieses Gefühl bekommt, ah, ich müsste jetzt aber eigentlich.
Oder gleich
machen.
Bin ich dran. Ne?
Gleich
wenn,
bin ich
wenn
dran.
Wenn jeder in der Runde was sagt, oh Gott, das kennt man noch aus der Schule früher, oh Gott, gleich muss ich sagen, wie meine Ferien waren, ich will aber gar nicht.
Genau. Ja. Und deswegen sagen wir immer, es kann zusammen geweint werden, geschwiegen werden, gelacht werden. Aber eins machen wir ganz sicher, wir gehen zusammen einen Weg. Ne? Mhm. Und danach ist trotzdem alles auch ein kleines bisschen wieder anders.
Warum ist das wichtig? Also das habe ich auch bei anderen Gefühlsthemen bei uns Männern ganz oft schon mitbekommen, dass es uns Männern einfacher fällt, uns zu öffnen in vielerlei Hinsicht, wenn wir irgendwas tun. Du hast gerade gesagt, wir gehen wandern, in der Trauerkombüse wird zusammen gekocht, wahrscheinlich auch wirklich von Anfang Gemüse waschen, überschneiden bis hin zum fertigen Gericht, es wird zusammen gegessen am Ende. Was glaubst du, warum wir Männer das eventuell, das ist eine These, die ich aufstelle, vielleicht mehr brauchen als die Frauen? Ich habe mich neulich mit einer guten Freundin unterhalten, die auch im Freundinnenkreis eine Bekannte hat, die ihre Mama verloren hat. Und die haben sich einfach gegenübergesetzt an den Tisch und haben darüber geredet, so Fass en Fass, und haben 2 Stunden lang darüber erzählt. Und ich habe mich gefragt, wie viele Männer, die ich kenne, sich das so, da sind wir wieder bei dem Mut, sich das trauen würden. Und ich kann mir eben vorstellen, wenn du wanderst, wenn du in eine Körperlichkeit gehst, wenn du kochst, du bist ein bisschen ja abgelenkt, aber nicht eben komplett vom Thema abgelenkt. Also du verdrängst es nicht, sondern du bist vielleicht abgelenkt von Blicken der anderen. Ne? Was ist da aus deiner Erfahrung der Grund, warum wir Männer das scheinbar besser können, wenn wir irgendwas anpacken?
Ja, also ich hab da so einiges zu gelesen. Es ist natürlich auch immer wieder eine Frage des Alters, der Erziehung, der Sozialisation. Ne? Männer haben ne, immer alles unter Vorbehalt natürlich. Nicht alle Männer sind gleich, nicht alle Frauen sind gleich. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass Männer oft so erzogen werden, was kaputt ist, muss repariert werden. Ne? Und dadurch immer ins Handeln irgendwie kommen. Ne? Also ich habe es leider auch, dass in meiner Beratungsarbeit dann Männer kommen, wo ich immer das Gefühl habe, die möchten 3 Schritte erklärt haben, was sie machen müssen.
Ah, okay.
Dann möchten sie wieder gehen und dann funktioniert alles auch wieder.
Pragmatisch.
Ja, die möchten aber auch gar nicht gucken, wo kommt das her und wie kann ich das dauerhaft abstellen, sondern die möchten für den Moment was haben. Mhm. Ich vergleiche das immer mit so einer Wunde, ne? Die muss man im schlimmsten Fall auch richtig reinigen. Ne? Mhm. Hin und wieder hilft ein Pflaster, dann ist auch okay. Aber wenn es das nicht ist, ne? dann hast du irgendwann eine Wunde, die sich entzündet oder sonst was und so und hast du eigentlich nichts mit gewonnen. Mhm. Aber ich glaube wirklich, es ist dieses Thema Sozialisation ganz stark, weil es kommen jetzt natürlich auch Generationen an Männern nach, die mit Gefühlen ja ganz anders umgehen. Ne? Muss man ja ganz klar sagen. Wie alt bist du?
35.
Ja. Ne? Da zähle ich dich ja deutlich auch schon zu. Ne? Ich bin mit 44 ja schon ein bisschen älter wieder als du. Aber ich erlebe doch schon den einen oder anderen, auch in meiner Arbeit, die jünger sind, die kommen und die da ein bisschen mehr einen Draht zu sich selber haben. Mhm. Und ja, Gefühle auch deutlich klarer schon ausdrücken können. Die zumindest mal sich Hilfe holen, was ja auch schon mal der erste Schritt immer ist. Und zu sagen, ich habe da ein Thema, ich will darüber reden, ich mache da mal was.
Mhm. Das klingt aber jetzt ja natürlich ganz positiv für die Gesellschaft. Ne? Also man war ja irgendwie... Oder ist nach wie vor ganz oft bei dem Thema, dass der Tod, die Trauer tabuisiert wird in der Gesellschaft. Wenn du das jetzt so sagst, klingt das sehr ja, nach Hoffnung sozusagen. Was glaubst du, wo das herkommt, dass jetzt da eine neue Generation... Mein Sohn ist zum Beispiel 10 und ich versuche ihm oder wir versuchen ihm auch vorzuleben, als beispielsweise, wie ich eben schon sagte, der Opa meiner Partnerin gestorben ist. Ich kann mich erinnern, als damals der Chef meiner Mutter verstorben ist, das wurde absolut abgeschirmt von mir und meinem Bruder. Also da hieß es, ja nee, also den Kleinen, ich bin der Kleine, den nehmen wir auf gar keinen Fall schon mal mit zur Beerdigung. Und ja, der Große, mein Bruder, ist dann eben mitgekommen, weil meine Mutter nicht dabei sein konnte, die zu der Zeit im Ausland war. Aber ich erinnere mich, dass das eine ganz, ganz komische Stimmung war. Man wollte mir auch nicht wirklich erklären, was da passiert ist und ja, wie ich eben schon sagte, es werden dann so Dinge verwendet wie, ja, der Chef von der Mama, der ist eingeschlafen und so. Das fand ich als Kind damals schon sehr, sehr gruselig, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, wenn der einschläft und kommt aber jetzt nicht mehr wieder, das fand ich sehr, sehr strange. Ja. Hab auch dann viele, viele Jahre später mit einer Kinderkrankenschwester geredet, die gesagt hat, das ist so ziemlich das Schlimmste, was du Kindern sagen kannst. Ja. Der Opa ist friedlich eingeschlafen. Dann hast du ja wache Kinder im Bett liegen. Ja.
Ist wieder gut gemeint, ne? Aber
genau, ja, absolut. Ja. Und genau, wir versuchen es heute bei unserem Sohn halt wirklich sehr, sehr offen zu halten. Also klar, mit 9 Jahren war das dann vielleicht auch was anderes zu sagen, hey, oder ihn selber entscheiden zu lassen, möchtest du mitkommen, der Opa ist gestorben und möchtest du ihn verabschieden, er wird beerdigt. Da hat er auch von sich aus gesagt, er möchte mitkommen. Natürlich direkt die Blicke zu mir und meiner Partnerin, kommt ihr auch mit? Also so diese Sicherheit, ich möchte da nicht alleine hin, wo wir gesagt haben, ja, es werden alle da sein, das ist ja auch das Schöne daran irgendwie. Mhm. Und ja, da habe ich auch das Gefühl, dass wir jetzt gerade, da nehme ich uns beide jetzt einfach mal als aktuelle Generation, bei dem Thema, aber auch bei vielen anderen Themen ja auch, eine unglaubliche Verantwortung auch haben. wenn wir das schon für uns erkannt haben, dass es besser ist, damit offener umzugehen, ist es schon fast unsere verdammte Pflicht zu sagen, natürlich zeigen wir unseren Kindern einen großzügigeren, einen offeneren Umgang damit, ne? Mhm. Ja.
Ja. Ja, also da ist es, fängt es ja irgendwo mit an, ne? Der Vorsatz ist so zu machen, so wie ihr es als Eltern ja dann auch für euch klargekriegt habt. Ne? Mhm. Wir wollen das so und so machen und ihr setzt das um mit allen Hindernissen, die ja trotzdem irgendwie kommen.
Mhm. Ja.
Finde ich toll.
Ja, man versucht es zumindest so zu machen, wie man denkt, dass es richtig ist. Ne?
Ja.
Das haben ja unsere Eltern auch getan, die Eltern auch davor. Aber da haben wir es wieder, dass es sich, ich weiß gar nicht, ob wir das eben schon aufgenommen haben, aber wir haben uns vor der Aufnahme schon so toll unterhalten, dass wir gesagt haben, auch diese Arbeit mit Männerthemen oder Männern, die Themen haben, wie auch immer, da gibt es nicht wirklich ein Ziel, glaube ich. Also das, weil es sich ja permanent verändert und die Gesellschaft sich verändert und eben dann halt auch bei diesen Themen. Ne?
Ja.
Was erlebst du an solchen Nachmittagen, Abenden oder ich weiß nicht, wann ihr das genau macht mit der Trauerkombüse, aber was erlebst du dann noch? Also du hast ja schon erzählt, dass die Männer sich da eher mal trauen zu erzählen. Es kann aber auch mal sein, wie bei so einer Wanderung, dass einfach mal jemand 2 Stunden gar nichts erzählt. Also was fällt dir als Ehrenamtlicher? Ihr sagt ja auch, ihr seid Begleiter.
Mhm.
Ne, das finde ich ja auch schön, dass ihr begleitend dabei seid. Was erlebst du dann noch unter den Männern vor allem?
Einmal die Offenheit natürlich, ne, dass sie wirklich miteinander reden und dass die sich gegenseitig aber auch so ein bisschen den Mut irgendwie so anstecken. Ne? Wenn der eine dann auf einmal erzählt, wie er unter der Krebserkrankung seiner Frau gelitten hat und wie es dann weiterging und der andere dann auf einmal auch so erzählt, nachdem er vielleicht bei der letzten Wanderung gar nichts gesagt hat. Also einmal den Mut, aber auch dieses Kraft geben, ne? wie die sich gegenseitig immer wieder auch gestärkt haben und sei es auch mal in den Arm genommen, ne, wenn der eine dann geweint hat oder so. Ne, du hast eben gesagt, vorbereitet natürlich, ein bisschen geschnibbelt, vorher ein bisschen gesessen, geplaudert, dann natürlich richtig gekocht, dabei geredet und beim Essen geredet und nachher halt auch noch mal so ein bisschen. Also gute 3 Stunden sind es dann schon. Mhm. Und es ist schön zu sehen, wie man in einem geschützten Raum, wie Menschen sich öffnen in einem geschützten Raum, die sich vorher ja auch fremd waren, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Klar, wir Ehrenamtliche kannten uns und wir kannten den einen oder anderen von der Trauerwanderung auch schon, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihn richtig kennen würden. Ne? Zu sehen, dass wir irgendwie auch einen Raum, ein Klima schaffen konnten, dass Menschen sich öffnen und das Intimste ja irgendwo diesen Schmerz preisgeben können, das finde ich jetzt auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles. Und das ist auch das, was die uns immer wieder zurückgespiegelt haben, nachdem wir 5 Termine dann auch durch hatten, wie wichtig ihnen das war. Und für uns natürlich am Ende das Highlight, wenn Freundschaften unter den Männern entstanden sind.
Das habe ich im Beitrag gesehen.
Ja,
genau,
und die sind relativ schnell sogar schon entstanden. Und die treffen sich zum Skatspielen und so und machen auch jetzt immer noch Sachen zusammen und so, auch nachdem das Thema so durch ist mit der Trauerkombüse. Und das ist ja das, was wir wollen. Ne? Wir haben immer gesagt, Trauerarbeit ist so, ja, so vergleichbar wie so eine mega lange Wanderung, ne? So wie so ein Mammutmarsch irgendwo ins Leben, so haben wir es damals definiert, wo du am Anfang auch nicht denkst, oder wo du am Anfang denkst, wie soll ich das jemals schaffen? Da werde ich nie durchkommen.
Mhm.
Ne? Und irgendwann kommt aber dieser Moment, wo du dann merkst, okay, es ist nicht alles gut, aber ich kriege es langsam hin, Schritt für Schritt. Ne? Und ich habe notfalls auch Menschen, mit denen ich reden kann. Das sind die Ehrenamtlichen, aber nicht nur, sondern auch einfach die anderen. Weil da findet eine Kommunikation auf Augenhöhe statt. Die Trauernden untereinander, die haben nochmal einen ganz anderen Zugang zueinander.
Mhm.
Deswegen, gab auch Sitzungen bzw. Kochtermine, wo wir als Ehrenamtliche kaum was geredet haben.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass wir da so starren Ablauf irgendwie so hatten, sondern wir haben es ein bisschen auch treiben lassen.
Sehr dynamisch auch.
Total. Dass wir einfach gesagt haben, es kommt, wie es kommt. Und wenn geredet wird, wird geredet. Wir haben es hin und wieder mal vielleicht mit ein paar Fotos, die wir dann mitgebracht haben, wo sich jeder mal so stimmungsmäßig eine Karte rausnehmen sollte und dann mal sagen sollte, warum ihn das jetzt gerade so anspricht und so. Und hat dann jeder irgendwie eine Geschichte dazu erzählt. Aber ansonsten war es eine sehr dynamische Sache.
Ich habe auch gerade gedacht, weil du sagtest, logischerweise, die kannten sich ja vorher auch gar nicht. Also fremde Männer in dem Fall kommen dann zusammen und finden irgendwie Verbindung miteinander. Und ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist das auch etwas Wichtiges, dass man neben der Familie, neben Geschwistern, Eltern, die vielleicht ja auch noch da sind, tatsächlich Menschen findet, die einen vielleicht noch nicht so gut kennen. Weil du hast in Familienkonstellationen, hast du ja auch immer ganz viele, du weißt ja, wie sie ticken, du weißt ja, wie deine Eltern ticken, du weißt, wie deine Geschwister ticken. Und ich kann mir vorstellen, dass in so einem, das ist eben geschützter Raum genannt, dass da selten oder wahrscheinlich gar nicht solche Dinge kommen wie, ja mein Gott, jetzt reiß dich aber endlich mal zusammen. Weil ja die Geschichte eine ähnliche ist, weil man ja eine ähnliche Geschichte miteinander teilt. Mhm. Und ich finde ja, du hast es ja eben schon gesagt, welche Sätze dann da kommen, so nach dem Motto, jetzt ist aber mal nach einem Jahr Trauer, ist auch langsam mal genug. Das ist ja oft die eigene Hilflosigkeit und das eigene Nicht-Verarbeiten können dieser Trauer vielleicht oder dieses Verlustes der Person, des Menschen. Genau, das ist mir nur aufgefallen, dass es vielleicht sogar ganz wichtig ist, dass man mit erstmal fremden Menschen zusammenkommt, damit es diese, ich will es jetzt nicht Vorurteile nennen, aber diese, ich glaube, jeder kennt das. Man fährt die Eltern besuchen, man fährt die Oma besuchen und man weiß ganz oft, bei mir war es zum Beispiel immer, ich bin zur Oma zur Tür reingegangen, egal ob ich dreimal die Woche da war oder einmal im Monat, och, sieht man dich auch nochmal.
Den Satz kenne ich auch.
Eben. Und ich glaube, dass das so tief in uns allen drin ist und ja, man dann bei euch so einen geschützten Raum findet, das ist echt sehr, sehr wertvoll, kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja.
Schön, ja. Die Sonne kommt raus, wie schön hier bei uns. Und die Vögel zwitschern.
Keine Hubschrauber mehr, keine Fahrzeuge, nee, wir haben jetzt genau. Ein bisschen Ruhe hier.
Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Du hast am Anfang schon gesagt, du bist psychologischer Berater und Life-Coach. Und ich habe relativ schnell bei dir das Alltagshelden-Baumhaus entdeckt. Und dann ist was passiert, wo ich dachte, das musst du ihm auf jeden Fall erzählen, dass dein Marketing perfekt funktioniert. Ich habe dieses Wort gelesen, Alltagshelden, fand ich total cool. Ich habe direkt an die Corona-Zeit gedacht, Krankenschwestern sind Alltagshelden, Eltern sind Alltagshelden. Du bist selber Papa, du weißt, dass man manchmal Abende hat, wo man auf der Couch sitzt und ja, wie soll ich sagen, also manchmal denkt man als Eltern, boah, das habe ich heute nicht so gut hingekriegt, aber manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen heldenhaft, weil man denkt, boah, das habe ich richtig gut gemacht heute. Oder ich konnte heute meinen Sohn umarmen und ihn fragen, was brauchst du gerade? Ich merke, du bist traurig, obwohl ich das von meinem Vater zum Beispiel nie bekommen habe. Also manchmal fühlt man sich dann vielleicht als kleinen Alltagshelden. Und als ich das Wort Baumhaus gelesen habe, hatte ich sofort Assoziationen. Und erst danach habe ich auf deiner Website gelesen, warum du es so genannt hast. Und diese Assoziationen von mir haben perfekt zu deiner Beschreibung gepasst. Vielleicht kannst du das gerade in deinen Worten nochmal sagen, was dieses Alltagsheldenbaumhaus ist und wer da so zu dir ins Baumhaus kommen darf.
Also dann bin ich ja schon mal zufrieden, ne? Weil marketingmäßig habe ich immer so gesagt, ist ziemlich langes, sperriges Wort. Ne? Ja. Die meisten können es sich gar nicht richtig merken. Aber diese Assoziation, die du hattest, genau das war eigentlich so gewollt, ne? Für mich sind nicht nur Krankenschwestern und alle anderen irgendwie Alltagshelden, sondern wir alle sind Alltagshelden. Und zwar soll das eine Wertschätzung gegenüber uns Menschen sein und dass wir vor allem nicht so hart mit uns selbst immer ins Gericht gehen. Ne? Dass wir nicht immer uns so oft mit anderen vergleichen, sondern dass wir sagen, hey, weißt du was, ist mir doch ganz gut gelungen, dass wir uns mal viel öfter mal ein bisschen selber wieder loben, weil wir jeden Tag irgendwelche Aufgaben meistern, sei es mit unserem Kind, sei es mit der Arbeit, sei es mit, ne, es findet jeder genug Sachen, wenn er mal ganz ehrlich ist, die er gemeistert hat an diesem Tag. Und sicherlich ist das Wort Held jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen übergriffig, ich finde es aber ganz passend, ne, weil wir ja, welche Helden hattest du in der Kindheit? Ne? Ich finde, wir können uns selber der eigene Held sein und das finde ich einfach so cool. Und in Verbindung mit diesem Baumhaus einfach, ja, dieses Baumhaus verbinde ich natürlich auch mit Kindheit, ne? Mit zurückgezogen sein, ein geschützter Raum wieder, wo wir sein können, wie wir sind, wo wir über Dinge reden können, die keinen anderen zu interessieren haben außerhalb dieses Baumhauses, wo Ideen gesponnen werden, wo groß gedacht wird, wo es kein richtig und kein falsch gibt, wo alles möglich ist. Und diese Verbindung fand ich einfach so ganz schön, ne? Dieser Rückzugsort praktisch für alle Menschen, die jeden Tag irgendwas Großes leisten. So. Und das Interessante ist aber, ich habe immer wieder auch Klienten oder Klientinnen, die kommen, die in genau diese Branchen auch so passen. Ne? Ich lasse es einfach auch so stehen, weil es mir wichtig ist. Jeder, der sich dadurch angesprochen fühlt,
ist richtig bei dir.
Durch seinen Job, genau, oder einfach auch dadurch, dass er sich durch die Texte angesprochen fühlt, dass er irgendwie was fühlt, dass es passen könnte, der ist natürlich willkommen.
Mhm. Hattest du ein Baumhaus früher?
Ich hatte keins, aber ich hätte unheimlich gern eins gehabt. Und ich habe schon den Plan, also wir haben ein relativ großes Grundstück, wo Platz ist, meiner Tochter eins zu bauen. Die ist jetzt 5. Es wird auch kein mega hohes sein, aber wir haben einen Baum und ich sag mal so auf 2 Meter Höhe wird es dann wahrscheinlich auch sein. Mhm. Aber da werde ich wahrscheinlich häufiger selber drin sitzen.
Kannst du deine Coachings drin machen, wenn es groß genug ist?
Ja, ist ein bisschen zu klein. Aber ich liebe natürlich auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Ich hatte es in unserem Vorgespräch schon gesagt, ich kann gut alleine sein und ich kann auch gut mal gerne alleine in den Urlaub fahren und so. Mhm. Ich sammle da ehrlich gesagt auch Kraft, wenn ich alleine bin, indem ich mal alles andere so um mich rum ein bisschen abschalten kann und also ich habe da kein Problem mit und hadere nicht alleine irgendwie mal irgendwo hinzufahren.
Wo ist deine Tochter eine Alltagsheldin?
Die ist generell eine Alltagsheldin, so, weil sie so ist, wie sie ist. Also ein unheimlich tolles Mädchen, die es uns oft schwer macht. Ne? Aber ich sage immer, wir brauchen starke Mädchen und starke Frauen in diesem Land. Und ich möchte sie gar nicht kleinreden oder so. Ne? Mhm. Und klar machen wir in der Erziehung, meine Frau und ich, auch immer wieder Fehler. Aber ich finde, das ist kein Ausbildungsberuf. Ne? Das ist Learning by Doing. Jeden Tag aufs Neue Fehler machen, gucken, passt das irgendwie abends vielleicht mal austauschen miteinander. Mhm. Wie siehst du das? Haben wir das gut gemacht oder hätte ich da anders irgendwie reagieren können? Aber ansonsten ist sie willensstark und das finde ich ist richtig gut, weil das soll auch so sein und das wollen wir nicht austreiben. Wir brauchen starke Frauen und starke Mädels. Das müssen wir gerne noch ein bisschen größer machen, dieses Thema.
Ihr könnt das gerade nicht sehen, die uns zuhören, aber der Manuel hat sehr leuchtende Augen.
Und die Faust geballt.
Ja, genau. Und ja, sehr starke Energie. Genau. Gibt es, also in deiner Trauerarbeit und als Coach, wenn du Menschen vor dir hast und denen in verschiedensten Lebenssituationen hilfst, vertrittst du ja auch Werte. Und gibt es da 2, 3 Werte, wo du ganz klar sagen kannst, die soll meine Tochter mitbekommen? Also ich habe in meiner Recherche vorab und in unserer Kommunikation vorher per E-Mail hast du einen Satz geschrieben, wo du gesagt hast, moderne Männlichkeit, weil das ja in meinem Podcast-Titel drin vorkommt, da fühle ich mich total angesprochen. Und dann hast du auch im gleichen Satz geschrieben, ich habe eine Tochter und so. Und dann habe ich mich gefragt, wie du diese moderne Männlichkeit ja versuchst, auch deiner Tochter nahe zu bringen. Ich habe mich gefragt, wie möchtest du deiner Tochter zeigen, was moderne Männlichkeit auch ist?
Das ist eine gute Frage. Ihr so das direkt zeigen, ich glaube, das mache ich durch das Alltägliche einfach, ne? Dass meine Frau und ich einfach auch eine Beziehung haben, wo jeder alles kann und jeder alles macht. Zur Ergänzung, ich bin halt nach der Geburt unserer Tochter 3 Jahre mit ihr zu Hause geblieben und so und weiß halt auch genau, was das bedeutet, ne? Schlafmangel hier und da und sonst was. Wow, ja. Ja, und ich finde, sich einbringen als Mann, gerade auch in der Beziehung, aber auch in der Beziehung mit dem Kind, das ist so wichtig und nicht irgendwie so als Entlastung für die Frau, sondern einfach, weil es so ist, ne? Weil ich ein Mann bin, weil ich die Verantwortung habe, wenn ich eine Beziehung habe, dass ich die mitpflege. Und sei es genauso eine Beziehung zu einem Kind, die muss genauso gepflegt werden, genauso wie eine Beziehung zu einer Frau. Das kann ich nicht einfach alles irgendwie immer treiben lassen nach dem Motto, irgendeiner kümmert sich schon drum. Ne? Mhm. Also bei uns ist auch nicht immer alles rosarot. Ne? Den Zahn muss ich auch immer jedem ziehen, wenn ich dann schon mal höre, bei euch wirkt es immer so und so. Ne?
Du bist der Coach, du musst alles im Griff haben.
Um Gottes Willen. Ja, den Zahn ziehe ich auch dem einen oder anderen, der schon mal da sitzt. Ne? Mhm. Ich habe für mich ein Stück weit mein Leben verstanden. Und ich finde, das ist wichtig. Aber das war halt auch ein langer Weg. Ne? Auch mit Krisen und allem Möglichen. Und das gehört genauso dazu. Aber ich habe mich irgendwann auf den Weg gemacht, zu reflektieren, wieso bin ich denn der geworden, der ich jetzt bin? Und ist das überhaupt so stimmig, wie ich mich gebe mit dem, der ich wirklich bin? Und deswegen würde ich schon sagen, ein Stück weit meiner Tochter mitgeben, sei so, wie du bist. Ne? Und halte, es kommt wieder so ein Fahrzeug, halte auch den Gegenwind mal aus. Und ich weiß, das ist schwer genug. Ne? Das ist ja wie so der Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Ne? Der muss ja unheimlich viel Kraft immer aufwenden, dass er dann trotzdem irgendwie so an sein Ziel kommt und so. Und ich finde, wir sind alle, nicht alle, doch eigentlich alle Menschen so, wie wir sind, wir haben ja was Besonderes. Ne? Allein, dass wir hier sitzen, das ist ja schon ein Wunder der Natur, ne? Dass wir so funktionieren und alles ineinander greift, das ist ja das Wunder an sich schon. Da frage ich mich schon, warum machen wir uns das Leben ganz oft so zur Hölle?
Ja, du hast gerade das Bild mit dem Fisch genannt, der immer viel Kraft haben muss, und um vielleicht gegen den Strom zu schwimmen. Und ich finde, es ist diese Kraft und gleichzeitig versuchen, sich eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren, ne? Und da ist es dann natürlich auch, das hast du jetzt auch schon die ganze Zeit erwähnt, einfach ein Miteinander dann auch in der Partnerschaft im besten Fall. Meine Mama sagt das immer so schön, Erziehung von Kindern ist Vorbild und Liebe. Und ich habe so das Gefühl, da ist unglaublich viel drin, weil diese, klar, über die Liebe brauchen wir, oder doch, könnten wir eigentlich mal ganz viel sprechen, aber jetzt in dem Fall ist, glaube ich, klar, was gemeint ist. Und Vorbild eben auch, wie lebst du dein Mannsein, insbesondere auch in Beziehung mit deiner Partnerin oder deinem Partner, ne? Mhm. Weil das kriegen Kinder, das wirst du mir wahrscheinlich auch, deine Tochter ist 4, sagtest
Fünf.
Du, ne?
5. Mhm.
Auch in dem Alter kriegen die das natürlich schon extrem gut mit und haben extrem gute Antennen. Wie sprechen Mama und Papa miteinander? Wie verhalten die sich?
Ja.
Wie verhalten die sich, wenn es mal Streit gibt? Ne? So dieses berühmte, streitet ihr euch gerade? Mhm. Das fragen Kinder ja dann gerade raus. Und wir haben zum Beispiel damals uns relativ schnell angewöhnt, das Kind dann anzugucken und zu sagen, ja, Mama und Papa haben gerade ein bisschen Streit.
Mhm.
Weil es ja das dem Kind dann irgendwann total schwer fällt, seine eigenen Gefühle sich zu orientieren, wenn es fühlt, es ist Streit im Raum, mhm. es ist eine wütende Energie vielleicht im Raum und es fragt, gibt es gerade Streit, streitet ihr euch? Und beide gucken das Kind an und sagen, nein, es ist alles in Ordnung.
Ja.
Hier ist alles Friede, Freude.
Verwirrt das Kind ja
und
auch.
Das verwirrt das Kind ja total.
Ja.
Ne? Und deshalb finde ich das so schön, wie du sagst, dass man da einfach schaut, auch alle gemeinsam, learning by doing. Ich kann mich an ein schönes Gespräch mit meinem Sohn erinnern. Da haben wir einen sehr emotionalen Tag miteinander gehabt. Also es ging von bis. Ne? So morgens aufgewacht und Friede, Freude und schön. Und wir gucken Sendung mit der Maus zusammen. Bis hin zu, und du isst jetzt aber dein Essen auf und was weiß ich. Also wirklich eine absolute Gefühlsachterbahn innerhalb von diesen 10, 11, 12 Stunden da, die wir gemeinsam hatten. Und am Ende des Abends haben wir beide geweint, weil wir so eine emotionale Verbindung da miteinander hatten. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich mache das erste Mal. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das hier alles läuft. Und das ist auch jetzt wieder sehr emotional für mich, wenn ich davon rede, weil ich halt einfach merke, das ist so wichtig, dass wir unseren Kindern dann einfach zeigen und sagen, das war nicht cool, wie der Papa das gemacht hat. Oder ich bin eben laut geworden, dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ne? Also ich glaube, diese Ausrutscher oder diese, wie du eben sagtest, jeder macht mal Fehler, selbst wenn man Life-Coach ist.
Total.
hat man auch nicht unbedingt die Weisheit dann gefressen. Und das finde ich so wichtig, unserer nächsten Generation das mitzugeben.
Mhm.
Dass man sagt, wir werden da alle irgendwie ein bisschen orientierungslos durchs Leben stapfen in vielerlei Hinsicht. Aber sei auch da ehrlich zu dir selber vor allem.
Mhm.
Ne? Und wenn ich dann abends zu meinem Sohn gehe und sagen kann, das war nicht cool von mir, dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen, dann bin ich in erster Linie ehrlich zu mir selbst und kann mir eingestehen und mutig zu mir selbst sein, zu sagen, da gehe ich jetzt vielleicht über etwas hinweg, was ich anders vorgelebt bekommen habe.
Mhm.
Nämlich dieses auf die Schulter klopfen, naja komm, war ja nicht so schlimm, ne?
Indianer kennt keinen Schmerz.
Indianer kennt keinen Schmerz, morgen ist ein neuer Tag und
genau.
Dann ist alles wieder gut.
Ja.
So, nee, ich glaube, das ist es halt nicht.
Ja.
So, ne?
Über Gefühle reden, aber auch Raum für Gefühle lassen, ne? Nicht drüber weggehen.
Mhm.
Finde ich schön, wie er das macht, indem er dann sagt, ja, wir streiten gerade, ne? Damit das Kind auch lernt, okay, so ist das, aber nachher geht es auch wieder weiter. Das sieht es ja dann auch, ne?
Mhm.
Dass Mama und Papa nachher dann auch wieder normal miteinander reden
ja.
Und nicht irgendwie eine Woche geschwiegen wird im Haushalt oder sonst was.
Mhm. Ein toller Therapeut hat mir mal gesagt, wenn es darum geht, dass wir Kinder Maßregeln, dass wir Kindern sagen, nein, das wird aber jetzt so und so gemacht oder auch etwas verbieten, weil wir halt wirklich der absoluten Überzeugung sind, dass das gerade nicht gut für das Kind ist. Das sieht man in 10 Jahren dann vielleicht anders, aber in dem Moment denkt man halt, nee, das ist jetzt
ja,
genau
ja.
Das Richtige. Das fand ich auch ganz schön, dass er gesagt hat, bei vielen Dingen kann man dem Kind auch ganz explizit sagen, mein Schatz, ich liebe dich, aber das möchte ich dir aus dem und dem Grund nicht erlauben. Damit das Kind das nicht einstuft mit, was Kinder ja dann irgendwann oft sagen, du bist unfair zu mir, du liebst mich nicht, wie auch immer. Dass man dem Kind da immer mal wieder so eine Erinnerung gibt, ich bin auf deiner Seite, denke aber jetzt zu dem Zeitpunkt, dass das die beste Entscheidung für dich ist. Und bin da auch gerne bereit, wenn du in 10, 15 Jahren zu mir kommst und sagst, Papa, das war eine richtig miese Nummer und das hat das und das ausgelöst oder bewirkt oder sowas, dann dürfen wir als Papas, glaube ich, dann auch da sitzen und sagen, okay, das kann sein, dass das zu dem Zeitpunkt dann vielleicht, ja, richtig oder falsch ist immer so schwierig, aber vielleicht eine Entscheidung war, die dann ja andere Auswirkungen hatte, als man sich das gewünscht hat. Ne? So.
Ja, wie sagt man, das Leben muss man vorwärts leben, aber verstehen kann man es nur rückwärts, ne? In der Rückschau.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, mein Lieber, wir haben ganz viele Themen gestreift. Es gibt ein Thema, du hast es eben kurz angesprochen. Ich würde dir da einfach den offenen Raum geben, ob du darüber erzählen möchtest oder nicht. Du hast eben erzählt, dass dein Opa verstorben ist und kurze Zeit später auch dein Bruder verstorben ist. Ich bin selbst Bruder, ich habe es ja eben erzählt, der Kleinere. Und du hast erzählt, auch eben im Vorgespräch, als wir hingegangen sind, du liebst die Natur. Wir haben uns kurz ausgetauscht, wo würdest du mal leben oder nee, wo würdest du gerne mal hinreisen wollen? Und wir haben uns da ziemlich in der Mitte getroffen, weil du auch sagtest, ja, viel Natur, viel Wald, viele Berge, dass du die Natur so liebst. Und ich habe mich gerade gefragt, wie sehr dir die Natur und diese Verbundenheit, die du da scheinbar auch findest, in deiner eigenen Trauerarbeit geholfen hat.
Gute Frage. Ich habe diesen Verlust, muss ich ehrlich sagen, so schlimm sich das anhört, aber der Verlust dieser beiden Menschen, der war traurig, aber der war für mich jetzt nicht so schwer. Man muss wissen, mein Bruder war über 20 Jahre schwerst krank und ich bin halt immer noch der Meinung, es war mehr eine Erlösung so auch, ne? Wenn du halt noch nicht mal mehr kommunizieren kannst und nur noch per Augenaufschlag und das eigentlich über viele, viele Jahre und das einfach kein... meinen Augen, ne, das kann sicherlich jeder auch anders sehen, kein lebenswerter Zustand mehr war, dann war das sicherlich eine Erlösung und das ist traurig. Aber am Ende des Tages war es für ihn, glaube ich, auch besser. Und deswegen habe ich da gar nicht, ehrlich gesagt, so doll getrauert, weil es war halt klar. Ne, es war klar, dass er irgendwann an dieser Erkrankung sterben wird. So, und das war nur eine Frage der Zeit und es zog sich über so viele Jahre und das Leiden wurde eigentlich auch immer größer. Bei meinem Opa war es halt sicherlich so, dass er mit, ich glaube, 88, dann kam so eins zum anderen. Und das ging dann aber auch relativ schnell, dass er dann innerhalb von irgendwie 2 Wochen ins Krankenhaus kam und dann auch verstorben ist. Ne? Da war es natürlich auch klar, dass irgendwie mit 88 und die Erkrankungen nahmen dann immer wieder zu. Dann war hier was, dann war da was. Ne? Es wurde nicht weniger und dann kann man sich gedanklich ja zumindest ein Stück weit damit beschäftigen. Deswegen muss ich sogar fairerweise sagen, ich habe da gar nicht so arg doll mit getrauert oder mit gehadert, weil es in beiden Fällen halt irgendwie absehbar war und dann beschäftigst du dich eigentlich vorher schon länger ein Stück weit damit. Normal traurig war ich schon, aber es war jetzt nicht so wie bei einem, wenn jemand plötzlich verstirbt, wo du irgendwie gar nicht mit rechnest, der so aus dem Leben gerissen
völlig
wird.
Völlig rausgerissen wird.
Total. Und dir das selber so den Boden unter den Füßen wegreißt. Da muss ich fairerweise sagen, das war jetzt hier natürlich nicht so gegeben.
Mhm. Was verbindet dich sonst mit der Natur? Also du hast eben zum Beispiel, das finde ich auch total schön, du hast gesagt, du fährst auch alleine in Urlaub.
Ja.
So, deine Partnerin mag lieber das Meer, so habe ich es rausgehört. Ja, ja. Die darf dann mit Eltern, Schwiegereltern oder so und dem Kind dann ans Meer fahren. Und dann bist du halt auch einfach mal 3, 4, 5 Tage in den Bergen unterwegs oder im Wald unterwegs. Was ziehst du da draus? Also was gibt dir das?
Also ich fühle mich egal, ja, obwohl wir haben auch direkt bei uns Wald vor der Tür, aber ich mag so die richtigen Berge mag ich schon lieber noch. Und es ist... Ich fühle mich so verbunden, ne? Wenn ich so einen Berg hochkraxel und also ich mehr Bergwandern. Ne? Ich bin jetzt kein richtiger Bergsteiger oder sonstiges mit Seil und sonst was, obwohl ich das auch mal gern machen würde. Aber du bist dann da oben und ich fühle mich unheimlich verbunden mit der Erde, wo ich an einem Ort, wo ich das sonst irgendwie nie so habe und ich mich jetzt selber nicht so als so spirituell sehe, dass ich da irgendwie einen direkten Bezug zu hätte. Aber wenn ich oben auf dem Berg bin, dann denke ich immer, so mickrig und so klein bist du. Diese ganze Welt, alles so, wie es hier ist, gibt es schon seit so vielen Jahrmillionen Jahren. Und wir Menschen denken ganz oft, wir sind die Geilsten auf der Erde. Ne? Und machen uns das Leben zur Hölle und so. Also ich werde richtig nochmal geerdet. Und es fällt auch einfach viel dann immer ab, weil du so denkst, hier oben ist diese Stille, diese Ruhe. Du hast diesen Überblick von oben. Das mag ich halt auch gerne. Ne? Dieses weit gucken können, diese Distanz irgendwo auch dann haben und... ja, also das erdet mich schon. Und das Wandern, ich bin letztes Jahr mit einem Freund zusammen, haben wir den Mammutmarsch gemacht. Da sind 100 Kilometer in 24 Stunden.
Wow.
So eine Extremwanderung, wo wir auch Spenden für die Trauerkombüse unter anderem gesammelt haben. Da waren wir natürlich auch im Rahmen der Vorbereitung unheimlich viel unterwegs, hatten mal so einen Testlauf, der längste war so 75 Kilometer mit Nachtwanderung und so. Ich finde, wenn du wanderst und wenn du in Bewegung bist und dann mit jemandem redest, da passiert im Kopf was. Das, ich sag mal, man muss natürlich schon ein bisschen laufen. Es müssen nicht die 100 und auch nicht die 75 sein.
Ich wollte gerade sagen,
oh Gott. Ich merke selber bei mir immer so, dass so, ich sag mal so ab Kilometer 6, 7 oder so, dann merke ich so, dass ich ankomme, dass ich im Laufen drin bin, dass ich so ein bisschen mehr bei mir bin. Auch wenn ich allein unterwegs bin, dann bin ich mehr bei mir. Dann verliere ich unterwegs praktisch so alles, was mich so im Alltag noch beschäftigt hat. Und dann bin ich bei mir, bei meinen Füßen, beim Laufen. Und ich habe ganz oft auch gar nicht so einen richtigen vorgeplanten Weg, sondern ich lasse mich ganz oft so ein bisschen treiben. Ich habe so eine grobe Richtung, ja, und dann gucke ich mal da und so. Dann kommt es auch schon mal vor, dass ich mir natürlich übelst verlaufe. Aber in Zeiten von Navi und sonst was, ne? Gut, dann
mir geht es bei Wanderungen oft so, ich gehe auch viel wandern und da erlebe ich es oft, dass wenn ich mich verlaufe, dass ich plötzlich an Orte komme oder an Stellen komme, wo ich denke, boah, ist das schön hier, und nachher fällt mir erst auf, ach krass, ich hätte diese Kurve ja gar nicht laufen, also laut Navi, laut Karte oder wie auch immer, war das gar nicht vorgesehen für meine Route. Aber ich denke mir dann immer, naja, irgendwie, irgendwas wird mich da hingebracht haben, damit ich genau diesen Ort, genau diese Weitsicht, die du gerade gesagt hast, dass ich genau die sehen kann.
Ich sage immer, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Ne? Also man lernt dadurch ja auch was. Ja. Und dadurch, finde ich, kriegt eine ganz andere Wertigkeit nach dem Motto, wie konnte ich denn nur? Also auch im Leben bei Problemen. Ne? Sondern habe ich wieder was gelernt. Nehme ich wieder was mit, bin jetzt schlauer als vorher, weil ich habe ja eine neue Erkenntnis. Und jetzt geht's weiter.
Also ich kann diese Bilder, die du da erzeugst, was das Wandern angeht, kenne ich auch total. Auch dieses nach 6-7 Kilometern, was ja dann ja meistens so eine Stunde ist ungefähr, ne, je nachdem wie schnell man läuft, dass ich dann ganz oft stehen bleibe und plötzlich merke, dass es nicht nur um mich rum, weil ich in einem Wald bin, weil ich in einem ruhigen Gebiet bin, sondern auch in mir drin plötzlich ganz ruhig ist.
Ja.
Und das ist dieses berühmte Wasserglas, was irgendwie die ganze Zeit in Bewegung ist und das Wasser darin, und irgendwann glättet sich das. Und diese Stunde bis dahin merke ich richtig, dass ich Dinge rauslaufen muss.
Ja.
Ich merke auch, dass ich diese eine Stunde viel schneller, viel angestrengt, konzentrierter laufe, weil ich denke, ich muss jetzt unser männliches Denken, ich muss das schaffen, ich muss funktionieren, ich muss ans Ziel kommen. Und nach dieser, meistens ist es tatsächlich diese Stunde, anderthalb, bleibe ich stehen. Und dann geht es für mich erst richtig los. Ne? Ja, das sind schöne Bilder, auch schön von dir nochmal zu hören als weiteren Mann, weil ich glaube, dass anderen Männern das auch gut tun würde. Wir hatten es ja eben schon, dass es uns Männern auch einfacher fällt, zu uns so ein bisschen zu finden, sage ich mal, zu unserer Ruhe, wenn wir in eine Körperlichkeit kommen. Man darf natürlich aufpassen, dass es kein, das kenne ich aus meinem Umfeld zum Beispiel auch, Menschen, Männer, die jeden Tag, alle zwei Tage kräftig Sport machen, weil sie sagen, oh, da kann ich mich spüren, da finde ich zu mir. Ich habe da immer Schwierigkeiten mit. Also ich denke immer, wenn das mit einem, wenn der Grund, warum du es machst, leistungsorientiert ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du wirklich zu dir finden kannst, wie wir das jetzt schon kennenlernen durften beim Wandern zum Beispiel. Ne? Also das
Ja. Der Kraftsport beinhaltet ja so gesehen eigentlich auch erstmal nur ein Mehr, ne? Ein Mehr an Muskeln, ein Mehr an Wachstum und so. Es beinhaltet ja wenig Schwäche eigentlich, oder?
Ja, das stimmt.
Oder sich wenig mit, Niederlagen kannst du natürlich auch im Kraftsport erleiden oder so und damit irgendwie umgehen müssen, aber.
Ich habe festgestellt, dass es gerade im Kraftsport, ich habe vor einigen Jahren mal sehr vehement Kraftsport gemacht, also auch mit Langhantel, Kurzhantel und sowas. Und habe da auch sehr schnell festgestellt, dass gerade bei den Männern wir einem Ideal auch sehr hinterherlaufen. Das wird ja gerade im Bereich von Werbung, Marketing und so, was Kleidung angeht, was Make-up angeht, meistens eher auf die weibliche Schiene so fokussiert. Wenn dann die Zero-Size-Models da durchs Bild laufen und man fragt sich, was soll das? Also selbst ich als Mann frage mich, was soll das denn? Also ich habe heute noch einen tollen Beitrag von einer lieben Bekannten gelesen, die auch Coach ist, Ruth Marquardt, die gepostet hat, dass eine Size Zero wie es immer so schön heißt, der Hüfte einer 12-Jährigen oder so entspricht. Mhm. So, und alleine das ist ja schon total krank, dass man ein Bild hinterher rennt. Und ich kenne es eben auch von anderen Menschen, anderen Männern. Ein toller Mann, der auch schon in meinem Podcast war, der Lars Wendt aus Hamburg, der eben auch sagt, ich bin auch jahrelang einem Körperideal hinterhergelaufen, weil das eben auch durch Werbung, durch so hat der Mann auszusehen, wenn du Unterwäsche kaufen willst, dann musst du genau diesen Körper dafür haben. Ich kenne auch viele Männer und ich würde mich da tatsächlich auch mit einschließen, die da auch, ja, ich würde nicht sagen, mit zu kämpfen haben, das ist schon wieder so ein männliches, starkes Synonym. Ja, aber da schon auch Thema mit haben, so mit ihrer eigenen Körperlichkeit. Genau, das passt so schön zu dem, was du gerade sagtest, dass man vielleicht da mit der Wanderung oder mit dem Spazierengehen etwas findet, was eben nicht leistungsorientiert ist, was nicht darauf abzielt, größere Muskeln, besseres Aussehen zu geben. Ich freue mich nach einer langen Wanderung auch, wenn ich 500 Gramm weniger auf der Waage habe, aber ja, ich glaube, das ist wichtig.
Weniger einpacken in deinen Rucksack.
Ja, oder so, genau. Ohne Rucksack wiegen wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ist ein schöner Impuls, den du da nochmal setzt für alle anderen Männer da draußen. Ja.
Passt aber auch mit den Trauerwanderungen einfach, ne? Dieses in Bewegung sein und auch, dass der Kopf einfach in Bewegung ist und du bist nach 6 Kilometern oder so, 6, 7 Kilometer laufen wir auch eigentlich bei den Trauerwanderungen immer, du bist danach ein anderer. Entweder weil du drüber geredet hast oder weil du dich nochmal mit beschäftigt hast und gleichzeitig dieses in Bewegung sein, finde ich, da passiert einfach auch im Körper ganz viel.
Mhm. Mein Lieber, ich hätte noch 2, 3 Fragen für den Schluss unseres Gesprächs, wobei ich mich freue, wenn wir wieder hier rausfinden.
Aus dem Labyrinth.
Wir sind 1000-mal abgebogen und ich weiß nicht ganz genau, wo wir hier sind, weil der Meladenfriedhof ist wirklich riesig. Wir werden das irgendwie schaffen.
Ja, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wer mal in Köln ist, sollte sich diesen unbedingt mal anschauen.
Total. Ja, und ich habe eben schon gesagt, es gibt auch Führungen hier. Also man kann das auch sich professionell hier durchführen lassen. Das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Mhm. Genau. Was dürfen Männer deiner Meinung nach endlich mal lernen?
Oh, das ist aber eine Frage, ey. Die ist gut. Ja, da würden wir ja jetzt wieder alle in einen Topf schmeißen. Ne? Alle Männer, was müssen alle Männer irgendwie lernen? Und ich glaube, ganz viele Männer haben ja schon unheimlich viel gelernt. Und ich glaube, wir tun gut daran, weiterhin auch mit deinem Podcast über Gefühle zu reden, über Männer zu reden. Männern dadurch vielleicht auch ein Stück weit die Tür aufzumachen nach dem Motto, ich darf es, ich kann es und dass Gefühle ausdrücken ja natürlich auch ganz unterschiedliche Formen haben kann. Aber dass es selbst für den allerschlimmsten Schmerz, den Verlust eines Menschen, die Möglichkeit gibt, über Gefühle zu reden durch verschiedene Angebote. Ne? Es gibt ja natürlich auch noch 1000 andere Trauerangebote, aber dass es die Möglichkeit gibt. Und ich finde deswegen unsere Männer auch aus der Trauerkombüse so toll, weil sie gesagt haben, ja, wir öffnen uns und wir lassen die WDR-Lokalzeit da. Wir waren im Fernsehen, wir waren bei Instagram und so, wo sie darüber geredet haben. Das ist ja ein unheimlich starkes, mutiges Zeichen auch nach dem Motto, vielleicht helfe ich dem einen oder anderen Mann, der jetzt am Fernseher sitzt, der sich dann auch mal meldet oder mal mitläuft oder wie auch immer.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, Gefühle, über Gefühle reden, Gefühle zulassen und vor allem ganz wichtig, wie du es oder wie ihr es ja auch macht, das gerne auch an die nächste Generation weitergeben. Ne?
Mhm.
Dass wir gar nicht irgendwie so diese Baustelle dann irgendwann auch mal vielleicht geschlossen haben, so ein Stück weit. Ne? Dass es okay ist, über Gefühle zu reden. Männer dürfen weinen und Frauen können alles werden, so im besten Fall. Bisschen plump und stark verkürzt, ne? Aber das ist das, was ich meiner Tochter immer sage, wenn die sagt, Papa, kann ich das und das werden? Dann sage ich, ja klar. Ne? Und wir versuchen auch immer so, das ist natürlich das Thema Gendern und die Sprache, ne? Aber wir versuchen das dann auch immer sprachlich einfach schon zu Hause so
schön
auszudrücken, ne? Indem wir sagen, klar kannst du Polizistin werden, ne? Und nicht klar kannst du Polizist werden. Weil ich glaube, Sprache formt Realität einfach ganz stark. Ne? Und gerade in diese Kinderhirn, die sich noch so stark entwickeln und so, ne? Und es gibt ja Studien zu diesem Thema einfach, wo ganz klar ist, dass Kinder, die immer nur Arzt gehört haben, sich weniger damit identifizieren, Ärztin zu werden oder Mädchen natürlich.
Mhm. Spannendes Thema auch.
Unheimlich. Ja. Also da könnte ich richtig steil gehen. Und aber wie gesagt, das ist mir so ein Herzensthema sicherlich, weil ich auch eine Tochter habe.
Mhm.
Aber ich glaube, wir Männer sind privilegiert, ne? Keine Frage. Und wir können es, glaube ich, nicht allein den Frauen zuschieben nach dem Motto, ja, müsste halt lauter werden. Ne? Also wenn wir Männer nichts ändern, sei es mit Elternzeit oder, und zumindest mal einen gehörigen Beitrag mit dazu beisteuern, wird sich nichts ändern oder wird sich zu wenig ändern. Es wird zu lange dauern. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, wenn wir eine fairere oder gerechtere Zukunft haben wollen, auch für unsere Töchter und für unsere Kinder, dann liegt es auch an uns, da ein bisschen was zu tun. Und genauso wie jetzt drüber zu reden.
Sehr starker Impuls, ja. Wow, echt gut. Wir haben viel über Mut geredet heute. Mhm. Was war in deinen Augen das Mutigste, was du je getan hast?
Mutigste, was ich je getan habe? Puh. Ich glaube, die lange Pause müsstest du nachher rausschneiden. Also, ist nicht so, dass mir gar nichts einfällt, aber wenn ich jetzt so eine Rangliste machen müsste, so Klassiker, jetzt könntest du sagen, Bungee-Jumping habe ich schon mal gemacht. Das war schon mal mutig für mich damals, aber würde ich heute jetzt gar nicht mehr so irgendwie so als so wichtig.
Das wäre niemals ein Thema für mich, von daher finde ich das sehr, sehr mutig.
Das ist auch schon 20 Jahre her, da war ich noch jung und unerfahren. Also sicherlich unsere 100 Kilometer Wanderung, doch, letztes Jahr, also die wirklich schon an die Grenzen und drüber hinaus noch ein bisschen ging mit insgesamt dann natürlich über, ich glaube, 36 Stunden auch kein Schlaf und sonstiges.
Ja. Da warst du ja schon trainiert durch deine Tochter wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, aber da ein Stück weit Mut, weil ich da natürlich auch über Grenzen gehen musste. Ne? Wir sind die 100 Kilometer vorher nie gelaufen. Wir wussten nie, wie es ist. 100 Kilometer und fehlender Schlaf. Und also das erforderte schon ein bisschen Mut, war aber auch ganz viel Freude mit dabei, muss ich fairerweise sagen. Der sportliche Anreiz, ich habe lange Fußball gespielt. Und auch sonst bin ich gelaufen, jetzt bin ich halt in einem Alter, wo man wandert. Auch geil, dass ich sowas nur sagen kann. ja, aber sonst mutig. Doch, jetzt fällt mir was ein, was aber auch am ehesten zutreffend ist, dass ich Papa geworden bin. Ich finde, das trifft es am ehesten, weil da wirst du jeden Tag aufs Neue herausgefordert und du weißt nicht, was du kriegst. Du weißt nicht, was alles an Aufgaben kommt. Du weißt nicht, was du für ein Kind bekommst und Elternsein ist nicht immer nur rosarot und alles wunderbar und da brauchst du viel Mut für und ich bereue das null, dass wir unsere tolle Tochter haben, aber ich verstehe auch klar Menschen, die sagen, sie können sich das nicht zumuten, weil sie da sich das selber nicht zutrauen, diese Aufgabe heranzugehen und dass es wirklich auch eine Lebensaufgabe ist, klar. Mhm. Und da braucht man viel Mut für, ja, aber da braucht man auch den richtigen, im besten Fall den richtigen Partner oder die richtige Partnerin und die habe ich gefunden und ich glaube, das macht es dann eigentlich zu dieser 100% Sache dann für mich, dass ich sage, ja, das war Mut, aber auch da wieder ganz viel Freude und Lust natürlich irgendwie auch zu entdecken. Ich habe mich unheimlich gefreut, Papa zu werden. Also das war schon immer so, dass ich gesagt habe, boah, ich freue mich drauf, nachts aufzustehen. Wo jeder gesagt hat, bist du bescheuert? Habe ich gesagt, nein, das ist doch toll. So ein kleines Würmchen weint und du kannst es beruhigen. Ne? Du bist in dem Moment ein wichtiger Mensch für ihn. Ne? Nimmst es auf den Arm durch Nähe, Berührung und schaffst es, ihn abzuholen, wo er gerade ist. Und das war immer für mich so das Bild, toll. Ne? Aber meine Frau, muss man fairerweise sagen, ist auch unheimlich oft mit aufgestanden. Also auch, obwohl sie auch gearbeitet ist. Und wir haben da gar nicht gesagt, jetzt stehst du mal auf, jetzt stehe ich mal auf, sondern wer zuerst wach wurde, ist aufgestanden und ging rüber. Und wir hatten mit kleinem Kind, weißt du, das hat man ja einen veränderten Schlaf eigentlich so.
Total, ja.
Jetzt so nach 5 Jahren wird er mal langsam wieder normal.
Mhm. Du siehst auf jeden Fall sehr wach aus.
Oh, jetzt pass auf. Unsere Tochter ist krank.
Oh nein.
Die hat heute Nacht auf mir geschlafen, so halb, und die hatte Fieber.
Okay.
Also ich habe richtig beschissen geschlafen, aber danke fürs Kompliment.
Umso schöner, dass du gekommen bist heute.
Eine gute Feuchtigkeitscreme. Ja, die benutzen Männer auch schon mal.
Ja, klar. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier nicht mit mir sitzen, sondern mit deinem 80-jährigen Ich. Und ihr würdet euch ein bisschen unterhalten. Und was würde das 80-jährige Ich dir als Rat sagen oder liebevoll mit auf deinen Lebensweg geben?
Mega Frage, Fabian. Also muss ich jetzt sagen, die ist richtig gut. Auf jeden Fall, mach dir nicht einen Kopf, weil ich lange Jahre in meinem Leben viel gehadert habe, viel zu lange über Dinge nachgedacht habe, bis ich ins Handeln gekommen bin. Ich bin heute im Kern immer noch so. Ne? Menschen verändern sich ja nicht grundsätzlich komplett, aber ich komme damit besser klar und kann aber auch mal ein Ausrufezeichen setzen statt Fragezeichen für mich. Deswegen, das wäre so einer der Sätze nach dem Motto, trau dich. Komm ins Tun, denk nicht so viel drüber nach. Schlimmsten Fall wird es wirklich eine Erfahrung. Mach einfach mal. Ja, was werde ich noch hören? Ja, so in die Richtung wird es gehen. Mach dir nicht so viel im Kopf, mach dir nicht so viele Gedanken über das, was andere sagen. Komm ins Tun. Das Leben ist viel zu kurz. Man hat ja gefühlt immer denkt man ja, das Leben ist unendlich, wenn man so alt ist wie wir. Ne? Mhm. Und ich habe mich lange auch nie mit diesem Thema so beschäftigt, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, irgendwann ist mal vorbei und so. Es kommt aber so jetzt, ich sag mal so ab 40, wo du so ein bisschen mehr den Fokus darauf legst, ey, das Leben ist zur Hälfte vorbei. Ne? Wenn man sieht, Männer sterben sogar noch statistisch früher als Frauen. Wenn du 40 bist, so 80 werden die wenigsten. Ich glaube, weiß ich nicht, 78 oder was ist Durchschnittsalter der Männer. Dann ist mein Leben zur Hälfte schon vorbei. Und aber ich muss auch sagen, ich hatte jetzt nicht so eine Krise oder so, sondern es war mehr so ein, geil, ich bin froh auf das, was noch kommt. Du hast einen unheimlichen Erfahrungsschatz mit 40 schon. Du verfügst natürlich über ein ganz anderes Wissen, Lebensstandard und sonstiges. Ne? Du bist noch relativ fit, sagen wir mal so. Ne? Also künstliche Hüfte oder sonstiges habe ich alles noch nicht. Kommt auch hoffentlich nie. Ja, aber ich finde eigentlich, ist jetzt ein ganz, ganz tolles Alter. Also du kannst dich freuen, was danach so kommt die nächsten Jahre bei dir.
Schön.
Aber Mitte 30 fand ich auch schon super. Also.
Ich habe neulich gehört, ich bin ein Hasi, ein halb 70er. Hasi, fand ich ganz schön.
Das kenne ich auch noch nicht, das ist geil.
Mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, dass da sehr, sehr, sehr viele schöne Impulse drin sind für die Männer, aber auch die Frauen, die diesen Podcast hören. Und ja, mir war es ein totales Anliegen, mal über das Thema Trauer zu sprechen und habe da bisher, möchte ich auch zugeben, auch noch nicht so den Zugang gefunden und dachte, soll ich jetzt einen Bestatter anfragen, ob er mit mir redet oder sowas? Und als ich dann den Beitrag gesehen habe und dann auch dich auf deiner Website gesehen habe und was du schreibst, wie du dich so gibst nach außen hin, habe ich sofort gedacht, das kann total gut passen. Und als dann deine erste Rückmeldung per E-Mail kam, ich glaube, im ersten Satz stand schon, ja klar, machen wir, auf jeden Fall. Und dann noch und noch ein bisschen von dir erzählt. Und dann dachte ich, das wird ein richtig schönes Gespräch. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich würde gerne zum Schluss noch erwähnen, ich habe auf deiner Website, glaube ich, auch gesehen, dass die Hospizhilfe Siegen, die diese Trauerkombüse auch veranstaltet, auch ein Spendenkonto hat. Mhm. Ich habe jetzt die Nummer nicht parat, aber ich würde sie gerne in die Podcast-Beschreibung auch schreiben, weil ich mir vorstellen kann, dass ja auch solche Projekte einfach nur finanziert werden können, wenn da Spenden generiert werden. Insofern, genau, also grundsätzlich Hospizarbeit bin ich immer ein großer Freund davon, das zu unterstützen. In dem Fall dann vielleicht Richtung Siegen. Mhm. Das würde ich dann gerne nochmal erwähnen. Und genau, damit das weiterhin stattfinden kann und ihr da für die Männer diesen geschützten Raum aufbauen könnt, das finde ich wirklich sehr, sehr wertvoll für uns Männer und für das Weiterkommen der Gesellschaft, ja.
Ja, vielen Dank. Also auch, wir haben halt auch ganz kurz, will ich das noch sagen, gemerkt bei diesem Beitrag bei der WDR-Lokalzeit bei Instagram. Wenn du mal schaust, wie viele Likes dieser Beitrag hat im Vergleich zu allen anderen. Mhm. Also wir scheinen ja irgendwo auch einen Puls getroffen zu haben, wo viele Menschen sich irgendwie angesprochen fühlen nach dem Motto, entweder kenne ich jemanden, der da gerne hin hätte gehen sollen oder das wäre für mich vielleicht auch was gewesen. Mhm. So. Also es ist, glaube ich, ein Thema, was weiter publik gemacht werden muss, was wir auch im Rahmen von unserem Mammutmarsch letztes Jahr, wo wir schon Spenden gesammelt haben, wo wir natürlich auch viele Sponsoren bewerben mussten, wo wir gemerkt haben, dass einmal das Thema Hospiz bei vielen Menschen erstmal so ein bisschen, ja, das ist dieses Haus, wo alle Menschen sterben, aber wir sind ja die ambulante Hospizhilfe, sprich, wir kommen dahin, wo die Menschen krank sind, wo sie praktisch ihre letzten Stunden verbringen. Mhm. Das ist das Krankenhaus, das ist das Pflegeheim, das ist aber auch die Privatwohnung. Mhm. Ja, also das ist alles möglich. Dass da ganz, ganz viele ehrenamtliche Menschen arbeiten und auch diese Trauerkombüse, ich die natürlich nicht alleine mache. Ne? Ich bin ein Bestandteil, wir sind insgesamt 4 Männer, die das machen. Und
genau, ich hatte mir die Namen auch aufgeschrieben, Erhard, Jürgen, Patrick.
Ja, genau.
Und Manuel, ja, toll.
Und ohne die wäre das alles auch gar nicht so möglich. Und jeder leistet so seinen wichtigen Beitrag. Wir sind eine bunt gemischte Truppe, auch altersmäßig ist so alles dabei, vom Rentner bis zum Mit-30er. Ja, und mir hat es natürlich super gefallen. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Auch diesen schön ausgesuchten Ort. Also das passte natürlich inhaltlich. Jetzt wissen die Hörer auch, warum das gut inhaltlich passte. Genau, wie wir es am Anfang aufgemacht hatten. Ich wünsche dir weiterhin auch viel, viel Erfolg für den Podcast. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema. Ne? Männer müssen über Gefühle reden. Also ich glaube, das würde auf der ganzen Welt ein bisschen friedlicher zugehen, wenn da im Bereich Kommunikation ein bisschen mehr passiert untereinander. Oh ja. Und wenn wir auch von diesem vielleicht toxischen Männerbild auch so ein bisschen wegkommen, ne, wie Männer zu sein haben, was ja eigentlich schon längst überholt ist. Ne, aber weiter so.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, teile diese Folge bei Instagram oder Facebook und berichte gerne mal, wo du den Podcast gerade gehört hast oder was dir besonders an dieser Folge gefallen hat. Außerdem freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du magst, dann sende mir doch gerne mal einen Vorschlag, welchen Mann ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen sollte. Ich sage, fühl dich gut und bis bald.